Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Hertha BSC ist gegen die SV Elversberg der wohl ja höchste Zittersieg der Geschichte gelungen. Warum der 5:1 Heimerfolg erst viele Defizite zeigte, um dann eventuell ja doch Hoffnung für die kommenden Wochen zu machen, klären wir in dieser Folge. Außerdem wagen wir den doppelten Ausblick auf Hamburg und Kaiserslautern. Let's go!
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss. Marc Schwitzki.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 256. Ausgabe dieses Hertha BSC Podcasts. Ohne große Umschweife würde ich sagen, wir haben heute sehr viel Sportliches vor uns, deswegen gehen wir da ruckig zuckig rein. Und es ist auch schon vorangeschrittene Stunde bei uns hier am Montagabend. Heute mit dabei zum einen Anna, grüß dich.
Hallo.
Ja, schön im Christmas-Sweater. Da, guck mal, da profitieren die YouTube-ZuschauerInnen schon wieder. Da ist schon wieder der von Jürgen Klinsmann erwähnte Mehrwert. Mehrwert liefert natürlich auch der Gabor Kiray der Kreisliga. Puma, grüß dich, hi.
Hi, grüß dich.
In etwas komischer Audioqualität, das bitten wir zu entschuldigen, aber es war jetzt technisch kurzfristig nicht anders möglich. Aber wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, lieber mit dieser Audioqualität als ohne Puma. Und deswegen, ja, nehmen wir es so. Wisst ihr, ob es diese Runde schon mal gab?
Ja.
Und wann war das?
Also, dass es sie gab, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ich wüsste auch nicht, wann.
Ich würde fast sagen, also noch bevor wir abgestiegen sind.
Das ist vollkommen
ja, das
richtig.
Definitiv. Auf jeden Fall, ja.
Das ist definitiv.
Das war im April diesen Jahres und das war die Folge zum Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Pal Dardai. Ja. Mhm. Also auch da schon wieder völlig andere Zeiten. Es fühlt sich wie vor 3-4 Jahren an. Gut, gehen wir kurz in die Hausmitteilungen über. Und zwar betreffen die eigentlich einzig und allein YouTube. Es gibt die ersten Stream-Highlights. Es wurde jetzt ja zweimal gestreamt meinerseits. Und davon gibt es jetzt sogenannte Stream-Highlights, also Zusammenschnitte der verschiedenen Live-Formate aus unserem Twitch-Stream. Zum einen gibt es jetzt schon zwei Parts aus der Hertha-Karriere im Football-Manager. Dort könnt ihr sehen, wie ich mich als Cheftrainer der alten Dame versuche. Und bislang, ja, gut, vielleicht, das untergräbt so ein bisschen meine Expertise. Und zum anderen habe ich mich an einem Hertha-Quiz probiert, wo ich wiederum sagen würde, ich fand's okay. Auch das findet ihr auf YouTube. Bisschen Unterhaltung für zwischendurch, was den YouTube-Kanal ein bisschen aufwertet. Und da auch nochmal danke an Konstantin für die Schnittarbeit. So, wenn ihr keine einleitenden Worte mehr haben solltet oder Hausmitteilung, irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt, können wir sehr gerne sogar schon in die Spielanalyse, denn es war eine ruhige Woche. Keine Hertha-News. Das passiert nur sehr selten. Ihr nickt. Ich nehme das als direkten Wink. Und wir gehen direkt rein ins Spiel gegen die SV Elversberg.
Spielanalyse.
So, Anna, aus dem Vorgespräch habe ich rausgehört, du warst nicht im Stadion.
Nee,
es ging zeitlich nicht.
Genau, ich habe es zeitlich nicht geschafft. Ich habe dann zu Hause geschaut und wir haben unsere Dauerkarten weitergegeben. Also wir wurden vertreten. Mhm. Unsere Plätze sind nicht leer geblieben.
Sehr gut.
Aber vor Ort war ich leider nicht.
Puma, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mir das bei aller Kälte live und vor Ort angesehen und bereue nichts.
Du bereust nichts? Dann erzähl mal, wie war denn die Stimmung bei, ich glaube, -6 Grad und knapp 35.000 Zuschauenden? Weil kommt das hin?
Genau, 33.000, glaube ich, wurden am Ende durchgesagt. Ja, ein bisschen Abweichung haben wir immer dabei. Aber ich muss sagen, wieder die Ostkurve, ne? Also die hat echt Lärm gemacht ohne Ende. Ich persönlich fand es sehr, sehr geil an dem Tag und war auch überrascht, wie laut es wieder ist. Ja, gerade wenn der Rest des Stadions so ein bisschen ruhiger ist, bekommt man das ja immer noch mal ein bisschen anders mit. Was für eine Masse, was für eine Gewalt an Lautstärke da produziert wird und auch dann auf Feld geschrien wird, quasi. Insofern kann ich schon verstehen, dass unsere Mannschaft da in den ersten Minuten ein bisschen überwältigt wirkte.
Was man ja auch sagen muss, Leute haben es ausgerechnet, 8% von ganz Elversberg war da.
Ja, prozentual haben die einen Superschnitt, glaube ich.
Das muss man sagen. Also dafür, dass sie da aus so einem kleinen Dörfchen aus dem Saarland kommen, fand ich das generell, muss ich sagen, auch mit der Spielweise und später dann auch Trainer Horst Steffen auf der PK einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Es ist mehr Bereicherung, als manche vielleicht glauben wollen. Also gefällt mir auf Anhieb schon mal ein bisschen besser als Sandhausen, aber das ist nur eine persönliche Meinung.
Das ist ja auch die formstärkste Mannschaft aus dem Saarland aktuell, ne? Also.
Und das schon seit eigentlich einer Weile, wenn man drüber nachdenkt, wie sie jetzt einen Aufstieg an den nächsten gereiht haben. Aber, es gibt ja nur Saarbrücken und Elversberg, oder vergesse ich gerade eine Mannschaft?
Ja, je nachdem, inwiefern man da Kaiserslautern noch.
Boah, ich glaube, das ist ja Rheinland-Pfalz.
Das darf man nicht mehr anmessen, okay.
Nee, ich würde sagen, da würden die jetzt Sturm laufen und wir haben ja das direkte Duell, jetzt, da dürfen wir uns jetzt das nicht verscherzen. Hier werden ein paar FCK-Fans reinhören, würde ich behaupten. Nein, ihr seid stolze Pfälzer.
Ja, Lukas könnte jetzt wieder so einen kleinen geografischen Einblick geben.
Ja, deswegen sind wir froh, dass ich die Folge moderiere. So, aber gehen wir mal zum Spiel über. Wir haben uns es wieder mal zur Aufgabe gemacht, diesen 5:1-Sieg, wir werden über die Folgen und so weiter noch sprechen, wieder in Aspekten zu erzählen, aufzuarbeiten, aber natürlich trotzdem ein Stück weit chronologisch, würde ich behaupten. Deswegen, Anna, starte doch vielleicht gern mit deiner chronologisch ersten Beobachtung aus diesem Spiel bezüglich dann ja der ersten Halbzeit, beziehungsweise anders. Nein, wir starten anders. Wir müssen natürlich noch die Aufstellung machen. Das dürfen wir natürlich.
Da hätte ich nämlich sogar einen Aspekt.
Pass auf, dann schiebe ich den Ball dir rüber und du machst was draus.
Ein Aspekt von mir wäre auf jeden Fall die Anzahl der Eigengewächse in der Startaufstellung gewesen. Dadurch, dass Toni Leisner ja leider verletzt ist und nicht spielen konnte, ist ja dann noch Linus Gechter außerdem mit reingerückt. Und Derry Sherhand hat auch von Anfang an gespielt, auch wenn er zuletzt öfter eingewechselt wurde. Mhm. Und die vier, die jetzt in der Startaufstellung standen, also dazu eben noch Pascal Clemens und Martin Dardai, die spielen zwar auch oder haben in den vergangenen Spieltagen auch regelmäßig gespielt, aber nicht alle gemeinsam von Anfang an. Und das war irgendwie ein sehr schönes Bild, finde ich, erstmal auf den ersten Blick. Und jeder für sich hat, finde ich, auch in diesem Spiel eine richtig gute Leistung gezeigt, im Rahmen dessen, wie dann das Spiel war. Aber so die einzelnen Leute herausgepickt, finde ich, haben die schon eher die bessere, also die vier gehörten zu den besseren im Vergleich zu älteren oder erfahreneren Spielern auf dem Platz. Und typisch im Berliner Weg, was wir schon oft gehört und besprochen haben. Und deswegen wäre das alleine von mir schon ein Aspekt, dass eben an diesem Spieltag, wo Hertha dann 5:1 gewinnt, vier Eingewächse in der Startaufstellung standen.
Das ist richtig. Ich habe mir den Berliner Weg tatsächlich auch notiert, aber eher mit Blick auf Ende der Partie, denn zum Ende stand ja auch ein Winkler auf dem Feld beispielsweise.
Stimmt, der wurde eingewechselt.
Ja. Aber auch ein anderer junger Spieler, der zwar kein Eigengewächs ist, aber trotzdem natürlich diesen Weg mit bestreiten soll, Gustav Christensen. Und am Ende, wenn ich nicht völlig falsch rechne, das ist bei mir, ich war in Mathe nicht gut, das ist immer die Gefahr, hatte die letzte Elf, die auf dem Feld stand, im Durchschnitt ein Alter von 22 Jahren. Das natürlich krass, natürlich liegt das, Hertha zieht das natürlich runter mit auch einem besonders jungen Torhüter. Das sind ja oft die, die den Schnitt nach oben ziehen. Hm. Das trifft in dem Fall mit Tjaak Ernst nicht zu, aber wie gesagt, Martin Winkler wurde auch eingewechselt und Karbovnik und Hussein, die sind ja auch 22/23 Jahre alt, gehören also auch noch sehr in diese Kategorie. Und was man ja auch erwähnen muss in dem Kader, zwei Debütanten, würde ich behaupten. Ich glaube, dass Toni Rölke auch noch nicht im Kader stand diese Saison. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, der durfte dann zum Ende der letzten Saison ein, zwei Mal. Ich guck noch mal, pass auf, Fakten hier, googelt der Chef noch selbst, können wir mal gucken. Nee, war sein erster, seine erste Nominierung in dieser Saison für die Profis, sonst ja Spieler der zweiten Mannschaft und ein weiterer Spieler der zweiten Mannschaft durfte ja sein Profi-Kader-Debüt zumindest feiern, oder sollte ich sagen Profi-Nader-Debüt.
Hilfe. Ah! Wo ist der Buzzer, wenn man ihn braucht?
Ich könnte ihn selber einspielen. Ach komm, ich buzzer mich selbst. Das ist ein bisschen schizophren, aber komm. Dann haben die Leute ein bisschen eine Genugtuung und Lukas auch im Schnitt fühlt sich gesehen. Nader,
ja. Spoiler, Nader hat nicht gespielt.
Nee, das Nader hat nicht gespielt. Nader stand im Kader. Ja, ich weiß, das reimt sich, aber es war in dem Fall leider statt im Aufgebot. Machen wir es doch mal so. Das war ja nicht beabsichtigt. Man muss ja sagen, wir wissen, wie viel Gewese um diese Person entsteht. Und diese Person lässt es ja auch durch die Social-Media-Aktivitäten selber entstehen. Und trotzdem ist es ja erstmal an sich eine coole Geschichte, wenn ein 27-Jähriger nochmal am Profidebüt schnuppert. So, man muss sagen, dass er in der zweiten Mannschaft, glaube durchweg gute Leistung zeigt, da vorangeht, dass er auch seine Chancen in den Testspielen nutzt mit den Profis. Ne? Zuletzt ja auch in der letzten Länderspielpause ein direktes Freistoßtor gemacht. Etwas, was jetzt Hertha diese Saison auch noch nicht gelungen ist. Also das wirkt erstmal natürlich ein bisschen eigenartig und gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den es weniger interessiert, wie viele Follower jemand hat, als Paul Dardai.
Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen, dass mich das irgendwie ein bisschen, ich finde, es wirft nicht so ein komisches Licht darauf oder ja, auf jeden Fall, dass Paul Dardai derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, wer da auf der Bank sitzt, das beruhigt mich irgendwie, weil genau das, was du sagst, der hat sich davon garantiert nicht blenden lassen. Also wenn dem eins egal ist, dann das. Also wird's auch an der Leistung liegen und deswegen, das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen entspannter in der Hinsicht, dass man nicht die Befürchtung haben muss, dass das ein Marketing-Gag ist oder irgendwas.
Ja, was ich sagen muss jetzt auch, wir haben ja im Nachhinein erfahren, wie Martin Winkler es aktuell geht und dass diese Einwechslung gesundheitlich alles andere als unbedenklich war. Auch von seiner Seite aus, das können wir vielleicht nachher nochmal ausdifferenzieren, aber wenn man da einen halbfitten Winkler hat und das Spiel ja schon auch, dass da einen gewissen Stand hatte, Zwischenstand von 3-1, 4-1, ich weiß nicht genau, zu welchem Stand Martin Winkler kam, der kam in der 88. Minute, da war die Messe wirklich gelesen, dann hätte man ja eigentlich auch fast Jandaui das Debüt auch geben können, oder? Wenn er schon dabei ist. Auch da, glaube ich, wird Paul Dardai wieder eisenhart am Leistungsprinzip festhalten, glaub ist ich mir auch. Schon klar. Aber wie gesagt, Martin Winkler hätte in dem Spiel ja nun auch wirklich nicht auf dem Feld stehen sollen, wahrscheinlich. Aber gut, da will ich nicht reinreden, aber ich dachte mir zwischendurch, naja gut, jetzt ist er schon dabei, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so schnell nochmal passieren, weil mit Leistner, der zurückkehrt, wird ein Kaderplatz weg sein und das wird der Eljandaui-Platz sein, wahrscheinlich. Aber gut, ich glaube, viel länger müssen wir uns mit dem Thema auch nicht aufhalten, außer du hast da noch einen Take zu, Puma.
Nö.
Dann, ja, hatten wir jetzt ja schon die Aufstellung, wir hatten auch das Thema der Eigengewächse. Aber vielleicht war dieses junge Alter und dieser junge Defensivblock, der da stand, ja auch Teil des Problems. Das Problem nicht, dass Hertha überhaupt nicht gut in die Partie gekommen
Sekunde.
Ist.
Müssen wir doch noch was zur Aufstellung sagen.
Na dann.
Reza hatte das erste Mal die Kapitänsbinde.
Von Anfang an.
Stimmt.
Er hatte die schon mal getragen, ne? Aber ja.
Und dann später hatten wir noch Captain Kenny. Also, statt Captain Kirk hatten wir Captain Kenny, finde ich gut. Also das ist, ja, über die Entwicklung werden wir auch gleich nochmal sprechen. Es gibt individuell auf jeden Fall sehr viele coole Geschichten in dem Spiel, würde ich behaupten. Gesamttaktisch würde ich das eher auf die zweiten 45 Minuten schieben, aber wir gehen chronologisch vielleicht trotzdem erstmal mit der ersten Halbzeit, Puma. Weshalb oder ja, wie kam Hertha diese Partie rein und warum lief es nicht so gut und was ist dir da besonders ins Auge gestochen?
Ich bin da so geteilter Meinung, weil die Offensivreihe wieder sehr gut und sehr schnell ins Pressing gegangen ist, so wie man sich das eigentlich zumindest von der Einstellung, vom Gefühl her wünscht. Sobald der Ball aber in unsere Hälfte kam, war komplettes Chaos angesagt. Also unsere Defensivreihe die wirkten einfach nicht präsent. Die waren die ersten 10, 15 Minuten nicht wirklich da. Elversberg ist mit langen Bällen aus der eigenen Hälfte gekommen und hat die zweiten Bälle alle dann gewinnen können für sich und somit auch immer wieder Chaos stiften können. Und da haben wir also mir persönlich ist eine extreme Lücke aufgefallen zwischen der Abwehrreihe und der Offensivreihe.
Mhm.
Und diesen Raum konnte Elversberg komplett für sich einnehmen, wodurch wir auch nicht wirklich Entlastung gefunden haben. Und dazu kamen eben noch individuelle Fehler bei uns. Und so stand es auch erstmal sehr, sehr schnell 1-0 oder 0-1 besser gesagt. Wieder einen langen, hohen Ball, also eine Flanke. Also Fulk rutscht noch weg, den würde ich da wenig vorwerfen wollen. Aber Gechter und Kempf sehen in der Zuteilung schlecht aus und auch im 1-gegen-1 Gechter da nicht ganz glücklich aus, sodass der Ball dann irgendwie vor dem Elversberger Stürmer landet, der eigentlich relativ entspannt zum 1-0 einschieben kann.
Ja, das Tor wurde er dann ja aber zurückgenommen, glücklicherweise, aufgrund eines ja sehr kleinlichen Handspiels. Ne, muss man, da sind wir wieder zwischen Regelauslegung und wie sollte die Regel überhaupt sein und ist das im Sinne des Fußballs? Das ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Fakt ist, dieses Tor wurde zurückgenommen. Hertha hätte es sich zu dieser Zeit aber gefühlt auch schon verdient gehabt. Ich finde auch, dass also Gechter und Kempf haben überhaupt nicht harmoniert. Gar nicht. Sowohl gegen als auch mit Ball. Gegen den Ball waren da viel zu große Lücken. Ich finde, was man Herthas Abwehr nämlich in dieser Saison wirklich nicht vorwerfen könnte, ist eine Strafraumpräsenz. Also manchmal verteidigt Hertha davor nicht gut, aber wenn Bälle bei Hertha in den 16er fliegen, dann gefällt mir das in der Regel schon, wie resolut dann vor allen Dingen halt ein Toni Leistner ans Werk geht und diese Bälle klärt. Und da, finde ich, hat man seinen Fehlen sehr gemerkt. Das wirkt überhaupt nicht strukturiert. Und Kempf war mit der Rolle des, ich sag mal, designierten Abwehrchefs auch wirklich überfordert. Und ja, deswegen, also ich finde, dass Elversberg in der ersten Halbzeit, zumindest bis in die 30., 35. Minute, mit und gegen den Ball den deutlich reiferen Eindruck gemacht hat. Also gegen den Ball haben die hochgepresst und dadurch war jeder Ball, Puma, du hast es schon richtig beschrieben, immer sofort weg. Also Hertha hat überhaupt kein Anschlussspiel ins Mittelfeld und dadurch auch überhaupt keine kontrollierten Angriffe. Irgendwann flog mal ein Ball auf Rehse und dann ging was, aber ansonsten war das nichts. Und mit Ball hat Elversberg gefällig gespielt. Da wussten die Leute, wo sie lang müssen. Das sind alles technisch und taktisch intelligente Spieler, habe ich das Gefühl. Und die wussten, was mit dem Ball anzufangen. Umso verrückter ist es ja eigentlich, dass Hertha nach 15 Minuten, es war die 21. Minute oder 23. Minute, wann fällt das erst das 2 zu, genau, in der 23. Minute führt Hertha 2-1. Und eigentlich weiß ja zu dem Zeitpunkt niemand wieso. Also, das war ja, also einerseits, glaube ich, das war ein langer Einwurf von Rehse. Und das war, dass man zweiten Ball nach einem Standard gewinnt, raus auf Gechter legt, der die Flanke spielt und dann im Gewusel findet dann Niederlechner, fällt der Ball vor Niederlechners Füße und der braucht nur noch einschieben. Aber bis dahin hat Hertha ja wirklich ein grausiges Spiel gemacht.
Anna, da waren doch, glaube ich, ja, auch noch die beiden, waren nicht sogar vorher noch beide Situationen von Cefuik, der da irgendwo zurückpassen will und einfach ins Nirvana spielt und irgendwie auch die Mitspieler, also vor allem kämpft sich ja dann auch nicht so wirklich bemüht, sich zum Ball zu orientieren und also das waren ja auch einfach zwei komplette Katastrophenpässe.
Voll. Und gleichzeitig also, aber auch irgendwie kein energisches, also Fehler im Spiel passieren. Die Frage ist ja auch, wie die Mannschaft es als Ganzes dann auch wieder zu korrigieren weiß. Und ich finde nicht, dass Kempf beispielsweise nach dem ersten Fehlpass von Cefuik jetzt einen sonderlich energischen Eindruck gemacht hätte. Sondern er hat das irgendwie passieren lassen und ist dann hinterher getrabt. Das war auch von der Körpersprache komisch. Und
das war auch nur Glück, dass da keine Tore draus resultiert sind, muss man mal sagen. Also
ja, absolut.
Ich glaub, der eine war nur abgefälscht, ist nur deswegen vorbeigegangen. Also es war jetzt irgendwie...
Absolut. Und nach dem 1-0 aus dem Nichts für Hertha, wurde ja auch der 1-1 Gegentreffer dann oder Ausgleichstreffer auch gar nicht verteidigt. Es war wieder völlig wild, niemand hatte den Raum, alle sind irgendwie, ja, völlig hin und her geirrt. Und dann, ja, finde ich übrigens, ich fand es ein bisschen überhart von manchen Leuten, die da Tjaak Ernst beim 1-1 einen Fehler attestieren wollen. Ich finde, er sieht den Ball super spät, weil da mehrere Spieler davor stehen und der Ball dreht sich von ihm weg nach oben ins Eck. Ich finde nicht, also
ich will ihm keinen Fehler unterstellen. Es sieht einfach unglücklich aus, was man sonst bei ihm nicht kennt. Also es gibt einem wieder so Schwollo-Vibes oder so, dass man denkt, mit etwas Glück kann er den sogar haben, eher in die Richtung. Ich sage nicht, dass er den da jetzt zu 100% rausfischen muss.
War er nicht sogar noch dran?
Er war dran.
Also,
aber ja, gleichzeitig war ja Tjaak Ernst auch mit seiner Doppelparade jemand, der Hertha auch im Spiel gehalten hat mal wieder, das muss man ja auch klar sagen.
Ja.
Aber wie gesagt, dann steht's 1-1 und dieses 2-1 fällt ja dann wieder, wie gesagt, eigentlich aus dem Nichts und plötzlich führt man.
Beim 2-1 kann man aber wenigstens mal lobend auch sagen, dass auch einfach mal genug Spieler im gegnerischen 16er waren, was nämlich einfach sehr oft nicht der Fall ist. Und gerade wenn dann irgendwie so eine Seitenverlagerung im Spielaufbau stattfindet, dass die Spieler auf den Außenbahnen halt einfach ewig warten müssen, um überhaupt zu flanken, weil niemand da ist außer Tabakovic und das dann auch manchmal einfach keinen Sinn macht oder gut, dann flanken sie, aber sie finden ihn halt nicht, weil 5 gegnerische Spieler um ihn sind und dass der Treffer zum 2:1 fallen konnte, lag halt daran, dass erst Scherhand fliegt am Ball vorbei, Tabakovic fliegt vorbei und dann ist noch Niederlechner da. Ich meine, ja klar, wenn 3 Leute da sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass einer den Ball, der irgendwo abprallt, dann auch mal ins Tor drücken kann. Also insofern, ja klar, aus dem Nichts, aber auch, ich meine, wie oft gibt es solche Szenen, wo man halt so denkt, aha, scharf, aber dann ist da halt sonst niemand. Und richtig. In der Szene waren halt mal genug da und auch das ist immer schön.
Also ich fand, das haben wir gestern generell sehr gut gemacht mit der Strafraumbesetzung und auch da wieder so ein bisschen, was ich vorhin meinte, dass wir offensiv eigentlich auch gut agiert haben. Also immer wenn wir da hinkamen, wurde es auch relativ gefährlich. Elversberg war auch überhaupt nicht so sicher in den Aktionen. Wir hatten halt diese extremen Probleme, da hinzukommen. Also so gerade in Halbzeit 1, wie gesagt, so die Viererkette, die sich den Ball irgendwie hin und her schiebt, mit Ernst noch und niemand, der sich den Ball abholen kommt oder der die Fähigkeit hat, den Ball übers Feld zu tragen, sodass wir nach vorne kommen. Es waren dann doch immer eher so Zufallsprodukte aus langen Bällen heraus. Und ja, das war einfach in Halbzeit 1 sehr, sehr, sehr wenig fußballerisch.
Pal Dardai war ja auch wirklich angefressen nach dem Spiel, was ich aber auch als vollkommen richtig erachtet habe, dass er jetzt nicht vor lauter Freude über die zweite Halbzeit die erste vergisst. Im Gegenteil, er hat die erste ja vorangestellt und gesagt, dass er sie ungenießbar fand und sich für sie schämt und dass es eigentlich unfassbar ist, dass man eine komplette Trainingswoche auf Ballbesitz auslegt und nur Ballbesitz übt und genau das dann nicht funktioniert. Ich fand auch, dass die Doppelsechs dahingehend in der ersten Halbzeit wirklich überfordert war. Ich fand aber auch, dass Kempf keinen sicheren Eindruck gemacht hat. Darunter hat wiederum auch ein Linus Gechter gelitten. Sefolk wurde einfach, also das muss man ja auch mittlerweile sagen, Sefolk mit Ball als Linksverteidiger ist ein grobes Problem, weil auch der Gegner weiß, dass er sich den Ball eigentlich immer auf den Rechten legen muss. Die Fehlpässe waren, glaube ich, auch beide mit links. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so oder so weiß man, dass Sefolk ein sehr leichtes Pressing-Opfer ist. Und darauf legt sich ein taktisch kluger Gegner auch fest und produziert oder provoziert dort Fehler. Und ich finde auch, dass Hertha sich sehr, sehr schwer getan hat. Und wenn man dann, das war ein total richtiger Punkt, Anna, wenn man dann tatsächlich sogar mal diesen Tempovorstoß hatte, vor allen Dingen über Rehse, durfte der gar nicht flanken, weil Tabakovic zwischen gefühlt 4 Verteidigern stand und sonst war da niemand, auch weil sich ja Niederlechner ganz oft hat ins Mittelfeld fallen lassen, war da niemand da. Das war sehr, sehr viel Stückwerk in der ersten Halbzeit. Und dementsprechend auch eine sehr schmeichelhafte Führung. Elversberg war zwar in den letzten 10, 15 Minuten der ersten Halbzeit jetzt nicht mehr ganz so forsch, aber ja, verdient war das keinesfalls und ich finde, dass Hertha teilweise in der ersten Halbzeit sogar erschreckend war.
Und wir hatten auch, also ich fand es glücklich, dass es nicht doch den Elfmeter gab.
Weiterer Punkt, ja.
Boah, ich weiß nicht, ich habe mir diese Szene mehrmals angeschaut und weiß jetzt nicht so richtig. Also er hatte ja schon fast auf den Punkt gezeigt, dann irgendwie doch nicht. Mit dem Videoschiedsrichter Kontakt gehabt. Puh, keine Ahnung. Also für mich war es nicht so klar, wie es irgendwie wirkte. Er hat sich's auch nicht nochmal angeschaut. Also keine Ahnung. Ich hätte mich über den Elfmeter nicht gewundert in der Szene.
Nee, und es passte aber, finde ich, in die allgemeinen, also ich fand, dass Sven Jablonski wirklich sehr überfordert war. Es war ja auch das waren ja sehr wilde erste 20, 25 Minuten und ich finde nicht, dass der Schiedsrichter dem Herr wurde, sondern richtig geschwommen ist teilweise und eine komische Entscheidung getroffen hat. Auf der anderen Seite bei Hertha, also du kannst auch für Hertha einen Elfmeter geben. Als der Elversberger den in den Ball rutscht und den sehr klar mit den Armen auch mitnimmt.
Das war ja auch nur 2 Minuten später oder so. Also das war auch
wirklich ja, also das
unmittelbar
war schon,
zeitlichen Zusammenhang.
Gleichzeitig kann man sagen, dann kann sich keine Mannschaft beschweren, wirkte auf beiden Seiten nicht gerade sicher, aber trug, glaube ich, zu diesen ersten sehr wilden und chaotischen 20, 25 Minuten auf jeden Fall bei. Habt ihr noch Takes zur ersten Halbzeit? Weil meine Aspekte beziehen sich sehr dann auch auf die zweite und ich glaube.
Ich hätte vielleicht noch eine Sache, die vor allem im ersten dann auch so war, und zwar, dass irgendwie ein bisschen unser Traumduo Taresovic bisschen abhanden gekommen ist.
Taresovic?
Also.
Den habe ich auch noch nicht gehört.
Naja, also ich meine, es hat so schön angefangen mit den beiden, aber jetzt ist schon wieder länger Flaute und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um Tabakovic, wie der vom Feld getrottet ist. Der hat jetzt, glaube ich, seit 4 Pflichtspielen nicht getroffen. Mhm. Der ist überhaupt nicht happy, das merkt man auch, weil er, glaube ich, auch, also völlig verständlicherweise auch mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden sein kann. Also der ist völlig abgemeldet da vorne und es ist ja auch, also es ist verständlich und es ist eben nicht nur so, dass er nicht trifft, sondern er kann auch keinen richtigen Beitrag zum Spiel leisten, ohne dass er aber so wirklich was dafür kann. Und ich hoffe, dass er sich da jetzt nicht irgendwie krass runterziehen lässt und irgendwie in eine blöde Phase gerät, weil du hast es ganz am Anfang der Saison immer gesagt, Marc, dass der gewöhnt ist, der ist gewohnt zu treffen. Mhm. Und es ist jetzt schon wieder eine Weile nicht gewesen. Weder hat er getroffen, noch war er an Toren beteiligt. Und ich glaube, die Spiele sind für ihn aktuell echt unbefriedigend gewesen. Mhm. Also, naja, jetzt hat er in kurzer Zeit viele Möglichkeiten, das zu ändern am Mittwoch und dann am Wochenende wieder. Aber ich hoffe, dass er wieder in die Spur findet und dass
oder er
und Rese wieder so schön harmonieren.
Oder man die Spur für ihn findet. Denn ja, ich glaube, es liegt gerade aktuell halt gar nicht an Tabakovic selbst. Nee. Es ist ja nicht so, dass der 5 Chancen liegen lässt, sondern er, wie du vollkommen richtig sagst, er ist spielerisch abgemeldet. Und naja, wir haben wochenlang über die große Abhängigkeit geredet von Fabian Rehse und Haris Tabakovic. Das kriegen die Gegner ja auch mit. Und dann doppelst du halt gewisse Spieler und darunter leidet ein weniger mobiler Mittelstürmer wie Tabakovic mehr als ein Rehse, der immer noch irgendwelche Mittel und Werkzeuge hat, um sich daraus zu lösen und sehr viel mehr Wiese hat und da sein Tempo ausspielen kann. Dann ist es okay, wenn du ihn deckst, aber er wird noch Mittel und Wege finden. Und dementsprechend, ja, und man sieht es ja bei Tabakovic, er hat ja auch schon vor seinen letzten Toren auch eine Phase gehabt, wo er nicht getroffen hat, aber wenn er dann das eine Tor macht, dann macht er gefühlt auch immer 2, 3, 4 gefühlt. Da sieht man ja, dass der Knoten dann auch wieder platzt. Wir werden ja auch über noch einen anderen Stürmer reden, der jetzt wieder in Flow geraten ist. In Flow, ha, wegen Flow nieder. es ist nicht aufgeschrieben, Leute. Mhm. Also, wer vorschreibt, hat kein Talent. Das ist alles spontan. Aber ne, aber das ist vollkommen richtig, das mal rauszukehren. Und ne, wenn wir drüber sprechen, dass nur Tabakovic im Strafraum ist, naja, auch dann sind halt wieder auch schon 2, 3 Verteidiger bei ihm und der hat gar keine Möglichkeit dazu. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er sich in der ersten Halbzeit hat versucht, auch fallen zu lassen ins Mittelfeld und Bälle auch mal festzumachen. Er versucht das schon. Aber wenn nicht genug nachgerückt wird oder so, und man merkt auch da fehlt ihm dann doch ein bisschen Technik. Also Tabakovic sollte nicht viel mehr Ballberührung aneinander rein als 3, 4. Dann wird's halt schwierig. Aber ja, tatsächlich ist das ein weiterer Aspekt dieser wirklich unbefriedigenden ersten Hälfte. Gut. Dann würde ich aber sagen, gehen wir in die zweite Halbzeit und da müssen wir ja erstmal in der Kabine bleiben, denn da wurden Anpassungen getroffen. Puma, welche und wie hat sich das aufs Spiel ausgewirkt?
Ja, Marc-Oliver Kempf ist gleich drinnen geblieben. Mhm. Der wurde ersetzt durch Krabownik und das sah zu Beginn ein bisschen unrund aus noch von der Aufstellung her. Zunächst sah es für mich so aus, als ob Sefuig auf links bleibt und Krabownik auf die 6 geht, Dardai dafür hinten reingeht in die Innenverteidigung. So ist man zunächst einmal aus der Kabine wieder rausgekommen.
Aber, und das hatte Paldadei auf der PK danach noch erklärt, man hat schon in der Kabine zu Krabownik quasi gesagt, pass auf, wenn das nicht funktioniert, dann tauschen wir die Position und du gehst auf links und Sefuig geht ins Mittelfeld. Und das ist ja dann auch nach wenigen Minuten dann passiert. Ich finde nämlich, also wir reden auch da nicht über vollständige 45 Minuten, die gut waren, sondern ich finde auch da die ersten 10 Minuten circa war das ein relativ unverändertes Bild zur ersten Halbzeit. Also ich finde auch da, dass Elversberg den etwas besseren Eindruck gemacht hat und auch auf das 2:2 gedrückt hat. Es gab eine Chance, die dann ans Außennetz zum Beispiel, glaube ich, ging. Auch da wirkte Hertha nicht sattelfest. Aber genau, dann gab es diese endgültige Veränderung im Spiel, dass eben Sefuig ins Mittelfeld gerückt ist und dann sah das auch deutlich besser aus, wie ich finde. Also ich finde, das alles hat Sinn ergeben ab dem Zeitpunkt. Marton Dardai, also zum einen, wie gesagt, Marc-Oliver Kempf für mich überfordert bis dahin gewesen und auch nicht gut mit Linus Gechter harmoniert. Ich finde, dass Marton Dardai das als Innenverteidiger gut gemacht hat, weil er auch das sicherere Aufbauspiel hat. So. Und Marton Dardai gleichzeitig wirkte auch im Mittelfeld überfordert. Du hast ja, Puma, vorhin darüber geredet, dass du das Gefühl hattest, dass Abwehr und Angriff nicht miteinander verbunden waren. Das lag ja mal wieder an einer Doppelsechs, die nicht genug Raum auch abgedeckt hat. Ich finde, dass ein Seefolk, klar, der ist jetzt auch kein toller Aufbauspieler, aber er gewinnt halt sehr viel mehr Bälle im Mittelfeld und leitet dadurch wiederum Umschaltaktionen ein.
Ja, und zudem hast du gleich mit Krabownik denn jemanden, der von links das Spiel wieder mit aufbauen kann.
Genau.
Und was der überragend gemacht hat, um mal so ein bisschen vorwegzunehmen, wie der sich offensiv mit eingeschaltet hat, ob jetzt über den Flügel oder tatsächlich, dass er durchs Zentrum gegangen ist. Auch da muss ich so früh mal loben an der Stelle, weil er das jedes Mal top antizipiert hat und dafür hinten links wieder zugemacht hat, wenn Krabownik vorgestoßen ist. Aber damit hattest du eben in der Mitte ein spielerisches Element, was diese Verbindung herstellen konnte.
Richtig, genau. Anna, hast du noch was zu der Umstellung zu sagen oder die Auswirkungen, die es hatte?
Nö. Ich glaube nur, dass es vielleicht auch das ist, was ich sowohl hier im Podcast als auch als auch außerhalb viele Menschen gewünscht und erhofft hatten, und das ist endlich mal eingetreten, und ich habe ein bisschen Angst, was wie es eskaliert, falls Paul am Mittwoch nicht so startet.
Dazu kommen wir noch. Ja, erstens das, dazu kommen wir auch noch, aber ich hätte sogar Verständnis dafür, wenn er anders aufstellt, aber das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir dann noch, aber tatsächlich war ja eben auch die Frage, egal wie diese Halbzeitführung zustande gekommen ist, war ja jetzt wieder die Frage, wie Hertha mit einer Halbzeitführung umgeht, und kommen sie wieder in diese Passivität rein oder schaffen sie es, über Ballbesitz den Gegner auch ein Stück weit den Schwung zu nehmen und dieses Spiel einfach wie Pal Dardai Pal Dardai würde dazu sagen, das Spiel zu töten. Ne? So, und das, wie gesagt, hat in den ersten 10 Minuten nicht geklappt, aber mit der zweiten Umstellung dann von Krabownik und Seefolk hat das sehr viel besser funktioniert. Und ab da muss man sagen, macht Hertha ein wirklich gutes Spiel. Also da würde ich schon sagen, dass so die letzten 30 Minuten, das war gut. Und damit kann man etwas anfangen. So, ohne die anderen Minuten zu vergessen. Aber bevor ich zu weit gehe, ich wollte noch einen Aspekt von mir erwähnen, weil wir jetzt gerade viel über ihn gesprochen haben. Ich habe es genannt, Dardais besonderer Umgang mit Seefolk. Denn das war ja schon interessant, dass, also Seefolk, wir haben ja schon über ihn gesprochen, überhaupt nicht gut in die Partie gekommen, viele Fehler gehabt, und Dardai hat ihn irgendwann angeschnauzt wohl und gesagt, also wenn jetzt hier nochmal ein paar Dinge daneben gehen, dann nehme ich dich runter. So. Und dann ist Seefolk wieder ein Fehler passiert und er hat angezeigt, wechselst du mich jetzt aus? So, also, oder meinte so, jetzt muss man mich runter. Also er hat auf jeden Fall diese Auswechselgeste gemacht, und Pal Dardai hat danach erklärt, nee. Dann habe ich ihn versucht aufzubauen nochmal und gesagt, nee, du kommst nicht runter. Und danach hat er noch in der ersten Halbzeit so 2, 3 Tacklings gehabt, die wiederum richtig gut waren, die ihn wieder aufgebaut haben. Deshalb hat er ihn nicht runtergenommen. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit als Sechser ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und ich finde, wir können über taktische Aspekte bei einem Trainer reden, über alles Mögliche. Aber was eben auch Teil des Trainerjobs ist, ja, also der menschliche Umgang und wie ich es schaffe, Spieler zu ihrem Maximum zu führen. Und da ist ja jeder Spieler anders. Der eine muss getriezt werden, der andere in den Arm genommen werden. Da sind ja alle unterschiedlich. Und ich würde schon sagen, dass Pal Dardai dafür auch als ehemaliger Spieler echt ein Gespür hat. Und das hat dann in dem Spiel tatsächlich eine Wirkung gehabt.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Sehr gut. Dann, Anna, mach doch gerne weiter. Was wäre denn dein Aspekt, der vielleicht ja auch in Tore überleitet? Wer weiß?
Ich hätte eher noch einen Aspekt, der vielleicht eher an Fazit grenzt. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt thematisch jetzt schon so gut passt. Würde ich vielleicht eher ein bisschen weiter ans Ende packen.
Mhm. Puma, wie sieht's bei dir aus? Sonst gehe ich einfach selbstbewusst in die Phase rein.
Ich kann so ein bisschen zum 3:1 überleiten, glaube ich.
Und gerne.
Da kannst du mal sehen, wie wichtig es ist, so Spieler zu haben, die einfach Selbstvertrauen haben und das Heft in die Hand nehmen. Ja, dann brauchst du auch mal so einen Kenny, der sich sagt, okay, ich werde mich hier eben zum Zehner und spiele einfach einen Traumpass in die Schnittstelle, der jeden im Stadion überrascht hat, inklusive den Gegner, ja, und Klo Niederlechner braucht den nur noch irgendwie glücklich reinzusemmeln. Aber dieser Pass von Kenny war, dachte ich kurz, hab kurz geschaut, ob Marcelinho wieder auf dem Platz steht.
Das war ja wirklich ein Traumpass, ne? Also, Pardada hat ja auf der PK jetzt zum Hamburg-Spiel nochmal über ihn gesprochen, über seinen Formhoch, und er meinte, Kenny kann ein sehr guter Spieler sein, wenn er die einfachen Dinge richtig macht, so. Und das war jetzt keine einfache Sache, aber er holt sich ja über die einfachen Dinge, die er richtig macht, das Selbstbewusstsein, dann auch mal so einen Pass zu spielen oder später auch dieses Tor zu erzielen oder sein Tor gegen, ja, wo war sein erstes Tor? Was war denn das für ein Spiel? Bin ich bescheuert?
Ich erinnere mich immer nur an den Jubel, der war so zentral.
Ja, warte, ich finde das raus. Das ist gar kein Problem. Und zwar war das Tor gegen Paderborn. Gegen Paderborn war es. Darüber holst du dir dann das Selbstbewusstsein. Und ich finde, Kenny macht aktuell einfach einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dieser Pass auf Florian Niederlechner, klar, der ist mega. Und gleichzeitig auch Florian Niederlechner, auch da der Beweis, was passiert, wenn Stürmer, wo der Knoten einfach mal geplatzt ist, wo man das Selbstbewusstsein hat. Naja, also natürlich sieht der Torhüter nicht sonderlich gut aus, aber dass er den so aufs Tor bringt überhaupt und dass er aktuell dieses Glück dann auch vielleicht mal hat, dass der Torhüter daneben greift oder mal einen Spieler anschießt und der den unhaltbar ins Tor ablenkt oder so. Das ist ja fast schon mystisch, weil man das nicht erklären kann. Denn es ist derselbe Florian Niederlechner, der am Anfang der Saison den genau denselben Einsatz gezeigt hat, aber gar keinen Ertrag hatte. Und dasselbe ja auch in der Rückrunde der letzten Saison. Und jetzt Vorlage gegen Mainz, Tor gegen Karlsruhe, Tor gegen Hannover und jetzt der Hattrick gegen Elversberg. Also Stürmer sind irgendwie, ja, Paldada sagt es ja immer, Stürmer sind Künstler, so, und die musste einfach dann auch mal machen lassen, wenn sie gerade drin sind. Ich finde das irgendwie verrückt, weil wir können den Fußball so gut erklären, wie wir wollen. Und ich bin ja auch immer dafür, alle Statistiken rauszuholen und so, aber ein paar Sachen kannst du nicht erklären.
Ich glaube, die Statistik ist, dass es in dieser Stadt nur Spielglück für eine Mannschaft geben kann vom Kontingent.
Das ist richtig.
Und hat einen Moment.
Jetzt sind wir dran, genau. Mal sehen, ob die Serie genauso lange hält wie Unions, denn das waren jetzt was, 4 Jahre oder so? Das ist,
Mit Aufstieg noch länger, ne? Den kannst du ja auch dazu zählen.
Stimmt, 5 Jahre. Nehmen wir 5 Jahre. 5 Jahre jetzt härter Glück, das wäre doch schön.
Boah, das würde uns vielleicht entschädigen für die letzten 5.
Ja, das ist richtig. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Spiel und schwirren nicht zu weit voraus. Das 3:1, muss man ja sagen, ist dann auch ein Stück weit der Genickbruch, finde ich, für das Spiel. Ich finde schon, dass man danach, Elversberg war nicht mehr so griffig wie zuvor. Ich finde schon, dass du auch dann gemerkt hast, weil Hertha konnte dann auch sich noch mehr auf dieses Kontern spezialisieren. Und hatte ja vor allen Dingen über Karbovnik viele Umschaltsituationen, aber auch über Darry Sherhan beispielsweise oder Reze. Und da hat man, also ich wusste vorher nicht, was so jetzt die großen Schwächen von Elversberg sind, aber ich würde eine jetzt nennen nach dem Spiel, und das ist Rückwärtsbewegung. Da waren die völlig chaotisch und nicht koordiniert. Du hattest einen Raum, wenn du einen Konter hattest. Ich weiß nicht, ob das üblich bei denen so ist, aber in dem Spiel war es echt krass, was man da für Räume dann plötzlich offenbart hat und bespielen konnte. Und das hat
weil
dann,
glaube ich,
ja.
Gerne. Ich glaube, weil die auch insgesamt relativ hoch standen, womit Hertha ja auch Probleme hatte.
Richtig, ja.
Nur, ich meine, ja, gut. Beides hat dadurch nicht funktioniert, aber andersrum haben sie dann uns natürlich damit einen Gefallen getan, ja.
Ja, es hat halt so lange funktioniert, wie Deo Seyfolk Linksverteidiger war und du dieses Pressing durchziehen konntest, aber Karbovnik ist halt viel pressingresistenter und ist so dynamisch und bringt so eine Vertikalität ins Spiel, dass der halt diese Presslinien aufbricht, So, der hat ja dann diese halb linke Schiene gehabt und diese Halbräume dann auch noch zu decken, fällt halt super schwer, vor allen Dingen, weil Elversberg oft Manndeckung gespielt hat und der hat alles durcheinander gebracht damit. Also es war auch wirklich, Karbovnik hat viel gezeigt von dem, was man sich, glaube ich, genau von ihm wünscht und wofür man ihn geholt hat und hat auf jeden Fall ein Zeichen dafür gesetzt, für weitere Einsätze sich empfohlen zu haben.
Ja, ich fand es an der Stelle auch interessant, was du eigentlich sagst. Also Elversberg war komplett auf Rese und Tabakovic eingestellt. Die hatten sie auch im Griff, aber als dann in der zweiten Hälfte andere das Spielgeschehen in die Hand genommen haben, wie ein Karbovnik zum Beispiel, oder als Tabakovic auch ausgewechselt wurde für einen Smail Previak, der hat jetzt nicht das Spiel gemacht, aber der hat die Zuordnung bei Elversberg durcheinander gebracht. Die waren eben auf den Tabakovic eingestellt. Dadurch öffnen sich andere Räume und Richtig. Du hast einen anderen Zugriff auf einmal aufs Spiel. Auch ein Derry Scherhand, der in der Phase sehr viel fürs Spiel gemacht hat, im Gegensatz zu Rehse, weil er die Freiheiten eher hatte.
Ja, absolut, absolut. Also das ist ein total richtiger Punkt. Ich habe da auch erst kurz gestutzt, weil ich so dachte, okay, muss man jetzt Tabakovic runternehmen? Also sollte man nämlich ihm nicht lieber die Zeit geben, doch noch sein Tor zu machen? Also es ist immer ein bisschen doof, seinen Mittelstürmer torlos vom Feld gehen zu lassen, aber wie du sagst, Puma, neue Personalie und Previak ja auch jemand, der sich auch mal fallen lässt, ne, der auch in seinen letzten Startelf-Einsätzen auch diese hängende Spitze eher gespielt hat. Also auch jemand, der eben ganz andere Räume bedient, als es ein Tabakovic tut und der dann wieder für Probleme sorgt. Und Derry Scherhand hätte ich auch noch erwähnt, der auch Eigenwerbung betrieben hat, würde ich behaupten. Also besonders jetzt, in der Phase, wo Martin Winkler eventuell auch erstmal ausfällt oder nicht in die Form kommen wird, die er zum Anfang der Saison hatte, ist es ja wichtig, dass du jetzt einen Ersatz hast. Und Scherhand, der hat schon das Testspiel in der Länderspielpause für sich genutzt. Ich fand ihn auch in seinen Einwechslungen in den letzten Spielen oft nicht schlecht, oft noch zu eigensinnig, aber nicht schlecht. Und der hat richtig Betrieb gemacht, der hatte durch sein Tempo und durch deine Richtungswechsel war der immer gefährlich und hat ja auch das 5:1 vorbereitet in dem Sinne, indem er den Ball auf Rehse spielt, der abschließt und der Abpraller geht dann an Kenny. Also Derry Scherhand jetzt weiter in der Startelf, dürfte man keine Bauchschmerzen mit haben, oder Anna?
Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich fand auch, dass er in seinen Einwechslungen bisher, habe ich auch immer gedacht, schade, dass er nicht einfach mal früher kommt. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass er in diesem Spiel die Chance hatte, sich mal von Anfang an zu beweisen. Und ich finde auch, dass er da eigentlich das Vertrauen von Pardale bestätigt hat. Das war eine gute Entscheidung von ihm. Ich fand ihn unheimlich durchsetzungsstark da auch in der zweiten Halbzeit. Und ja, ich hoffe, dass wir den viel sehen wieder diese Saison.
Wir können noch kurz über vielleicht auch das 4:1 sprechen, das verbindet nämlich viele Dinge miteinander. Also das 3:1 war ja der besagte Treffer, bei dem Kenny seine Spielmacherqualitäten entdeckt hat. Und das 4:1 war der Treffer, wo Karbovnik den Ball ewig lange bis vors Tor der Elversberger trägt und dann einen ja gar nicht so perfekten Ball auf Niederlechner spielt, der so halb aus der Drehung abschließen muss und ich hätte niemals gedacht, dass daraus noch ein Tor entsteht. Aber, wie ich schon gesagt habe, die besondere Magie von Stürmern, die gerade irgendwie einen Lauf haben, hat gewirkt und plötzlich kullert der Ball dann doch ins Tor entgegen der Laufrichtung des Torhüters. Und das war ja dann der dritte Treffer von Florian Niederlechner.
Ist das nicht sogar das Tor gewesen, wo das noch am Rücken von Elversberg abgeprallt
genau.
Also, ja.
Ja.
Und ich glaube, also als wenn du bei Elversberg auf dem Feld standest, an dem Tag konntest du auch, glaube ich, alles nicht fassen. Also.
Ja, weil wie gesagt, wir haben ja lange beschrieben, warum das in eine ganz andere Richtung hätte gehen können. Und du hattest viel Pech. Und natürlich waren die in der ersten Halbzeit bei beiden Gegentoren. Also muss man ja, die werden sich insofern in die eigene Nase fassen dürfen, als dass die beiden ersten Gegentore so nicht fallen dürfen. Ja, da waren sie ebenfalls nicht sortiert in der Abwehr. Und trotzdem musst du dieses Spiel erstens, glaube ich, nicht verlieren, wenn du es in der ersten Halbzeit ein bisschen effizienter gestaltest und du musst es in der zweiten Halbzeit nicht so hoch verlieren. Aber Florian Niederlechner trifft, das war sein erster Hattrick seit 11 Jahren. Das letzte Mal noch für die Spielvereinigung Unterhaching. lang ist's her. Und pass auf, Freunde, ich hab's nicht vergessen.
Jetzt.
der Discord-Spieler des Spiels. Der Running Gag hört auf. Für die Leute, die nicht bei Discord unterwegs sind, wir haben irgendwann mal eingeführt die Rubrik, dass Leute auf unserem Discord-Server den Spieler des Spiels bestimmen können, durch halt Votes, und wir das dann im Podcast mit einbinden. Das hat jetzt in den letzten Folgen eventuell nicht so gut geklappt, aber manchmal müssen sich Dinge, das ist wie im Training beim Fußball, manchmal brauchen die Dinge einfach ein bisschen, bis sie sich setzen, und dann ist man da. Und in dem Fall ist das so, hat sich deutlich durchgesetzt, aber auch auch John Joe Candy und Michael Kapownik haben ein paar Stimmen bekommen, also auch ein bisschen Anerkennung erhalten. Kann man ja auch verstehen, da wollten sich, glaube ich, also sind ja dann so eher die stillen Helden. Aber genau, so viel das 4-1 und auch das 5-1 hat Kapownik durch einen Tempo-Vorstoß eingeleitet, dann den Ball an Scherhand gegeben, der hat sich mit einem echt sehenswerten Dribbling da auf dem linken Flügel durchsetzt. Das ist einfach unwiderstehlich. Und dann, ja, hat Reze erst noch Pech und dann kommt Kenny Goal. Also, das ist dieses Tor, ne? Wie er danach auch jubelt und das selbst nicht fassen kann, was der da gerade für eine Rakete wieder gezündet hat. Das ist schon cool. Und das ist schon, also er und Sefolk, das sind schon besondere Geschichten dieser Saison. Oder? Also beide im Sommer gefühlt weg. Und jetzt plötzlich integraler Bestandteil dieser Mannschaft und haben gerade gefühlt den Spaß ihres Lebens und sind so glücklich bei Hertha wie noch nie. Das sind schon schöne Geschichten.
Das sind, glaube ich, auch so Spieler, die da einfach liegen. Also die, mit denen kann er, und das sieht man, wie die aufblühen, mehr oder weniger gerade. Mhm. Kennys Entwicklung unter Dardai erinnert mich so ein bisschen damals an Plattenhardt.
Also sagst du, Kenny, Heim-EM 2024, erster
Ball. Das sehe ich auf jeden Fall.
Um im ersten Gruppenspiel.
Für Deutschland,
um im ersten Gruppenspiel nicht einen Ball zu bekommen.
Ja. Nee, aber der macht seine Aufgabe mittlerweile einfach so, wie man es erwartet, ja. Mit einer Souveränität und einer Seriosität. Das finde ich schon ganz geil, gerade einfach zu sehen. So wie gesagt, damals Plattenhardt einfach so Mr. Zuverlässig. Mhm. Und so kann es gerne für mich weitergehen. Also,
der englische Peter Pekarik.
Ja, definitiv, ja.
Und dann mit er entdeckt sein Torinstinkt ein bisschen früher als Pekarik, der dann irgendwann mit 34 da nochmal entschieden hat, nee, ich schieße jetzt übrigens Tore. Das macht Kenny jetzt ein bisschen früher. Ich habe mal nachgeguckt, wenn Kenny noch an 2 Toren diese Saison direkt beteiligt ist, dann hat er schon seinen Rekord eingestellt. Das war aus einer Schalker Saison, da hat er 2 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Und jetzt steht er bei 2 Toren und 1 Vorlage. Aber die Saison ist noch lang. Also es ist möglich. Gut, ich guck gerade, ob ich noch Aspekte habe. Ja, habe ich. Und zwar würde ich noch ganz kurz gerne über Linus Gechter reden wollen. Der dann doch irgendwie ein besonderes Spiel hatte. Musste Toni Leistner vertreten, was ja nun wirklich keine einfache Aufgabe ist. Und ich finde, wie gesagt, er hat in der ersten Halbzeit damit auch noch gefremdelt, hat sich ja aber irgendwie selber aus der Versenkung gezogen, indem er das 1-0 macht und das 2-1 vorbereitet. Also er hat dann einfach offensiv das ausgeglichen, was defensiv vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat. Und in der zweiten Halbzeit wiederum fand ich, dass er mit Marton Dardai, mit Pascal Clemens im Verbund einen sehr sicheren Eindruck gemacht hat. Und was man bei Linus Gechter echt schnell vergisst, weil der Name doch relativ lange schon auf den Spielbögen steht, der ist 19. Also, da darf man ihm vielleicht auch noch mal verzeihen, wenn ein, zwei Sachen noch nicht ganz sitzen.
Definitiv. Ich finde, das vergisst man bei einer Reihe von Spielern, wie jung die sind, auch dass ein Marton Dardai 21 ist. Ich habe das Gefühl, der spielt schon seit 5 Jahren. Also auch in der ersten Mannschaft und Bundesliga. Also deswegen auch da finde ich, vergisst man, ich meine, 21, wie jung ist das? Also, das ist schon krass.
Was habt ihr mit 21 gemacht?
Ach, hör auf.
hör auf.
Nee, aber ja, Gechter, ganz, ganz starkes Spiel. Ich hatte das Gefühl, so ein bisschen am Anfang hat er sich so versucht, an Kämpf zu orientieren. Dann hat er gemerkt, gut, das bringt nichts.
Ich sollte mich an einen Menschen orientieren.
Ja, ich treffe jetzt selber die Entscheidung. Und dann, seine Kopfballstärke ist wirklich überragend. Der hat so viele lange Bälle weggeköpft, aber auch ruhig zum Mitspieler und nicht irgendwie nur geklärt. Ich frage mich immer wieder, warum der sich bei Braunschweig eigentlich nicht durchsetzen konnte.
Ja, bei Braunschweig war das Problem, er war ja Stammspieler zu Beginn seiner Leihe. Er hat sich dann aber am Kopf verletzt in dem Spiel. Und musste dann rausgenommen werden. Und dann sind die Stamminnenverteidiger zurückgekehrt aus den Verletzungen, die er quasi ersetzen sollte. Okay. Und das war dann eine Aufeinanderfolge von Dingen, die einfach nicht gepasst haben.
Ja, aber ansonsten bringt der Junge alles mit und kann man sich nur wünschen, dass er sich langfristig durchsetzt.
Absolut, absolut. Ist dann einfach so ein bisschen der Praktikant von Toni Leistner. Ich glaube, da gibt's auch Schlimmeres. Der kann ihm, glaube ich, auch noch ein paar Dinge beibringen. Aber richtig, ja. Ich überlege gerade, wollen wir vielleicht so ein grundsätzliches Fazit unter dem Spiel vielleicht ziehen?
Ja, das wäre auch noch so ein Aspekt von mir in irgendeiner Art und Weise gewesen, wenn ich da anfangen darf oder wolltest du?
Gerne.
Ich habe ein bisschen das Problem in dieser Hinrunde, dass ich eine riesige... Bei mir fallen das mein Gefühl nach einem Spiel und das Ergebnis extrem auseinander. Mhm. Also ich glaube, ich hatte das nur einmal so extrem und es war in der Hinrunde der letzten Saison in die andere Richtung. Da habe ich nach manchen Spielen, war ich trotzdem noch total hyped, obwohl wir verloren haben. Aber ich dachte, ja, geiles Spiel gemacht, hat Spaß gemacht zuzugucken.
Ja.
Nächstes Spiel wird alles anders, dann kommen auch die Punkte und so. Aber war schon alles top. So, und das, also auch da ist es extrem auseinandergefallen. Und jetzt habe ich es ein bisschen in die andere Richtung.
Mhm.
Und es zieht sich auch für mich schon so ein bisschen durch die Saison, dass ich irgendwie, also ich weiß nicht, nach einem 5-1-Sieg hätte ich gedacht, fühle ich mich ein bisschen mehr happy. Aber dieses Spiel war so miserabel. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht im Stadion war, weil ich noch was anderes hatte. Und als ich da hingekommen bin und ganz viele Leute getroffen habe und die dann gesagt haben, oh ja, ich habe gehört, Hertha hat 5-1 gespielt, habe ich zu allen nur gesagt, ja, das war ein beschissenes Spiel. Also ich habe irgendwie gar nicht so, ja, geil oder so, so war es überhaupt nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden hier so krass runterziehe. Es tut mir leid, wer jetzt gerade super hyped ist. Ja, aber auch von denjenigen, die zuhören. Also sorry, aber ich habe auch erst am, weil das ging für mich schon letzte Woche los, dieses 2-2 in Hannover, hatte ich eine schissene Laune danach. Oh mein Gott, also es war wirklich nur, wir saßen auf der Couch, ich habe zu meinem Mann gesagt, so, willst du noch ein Interview hören? Nein. Ich schalte aus, ja? Ja. So, ausgemacht und ist totgeschwiegen. Nicht mehr drüber gesprochen und als ich am Freitag dann erst die Hertha-Base-Folge angehört habe, hat es mich nochmal so krass runtergezogen.
Mir sehr leid.
Weil mir dann erst wieder klar wurde, was für ein Murks das da letzte Woche war. Es war unerträglich. Und jetzt ist es irgendwie so, ja, das Ergebnis passt endlich mal wieder und die 3 Punkte waren so wichtig. Ich meine, der Tabellenplatz 8 ist jetzt eigentlich doch wieder okay und es ging dann jetzt irgendwie doch wieder ein bisschen schneller hoch, aber boah, nee, also es fällt bei mir so extrem auseinander, wie mein Gefühl ist im Verhältnis zum Spielstand und dieses Spiel war einfach so grottig in der ersten Halbzeit, dass auch 5 Tore das für mich irgendwie nicht wettmachen konnten, weil diese Tore ja auch so aus dem Nichts gefallen sind und wenn ich es jetzt, ich meine, wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, aber auch wenn ich es kurz runterbrechen müsste, muss ich immer noch sagen, dass mir irgendwie unklar ist, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Und man sieht es ja auch, also es sind 5-1 Torschüsse und es ist 5-1 ausgegangen. Also ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber es ist, also boah, also das ist leider mein Fazit, dass ich irgendwie, ich versuche mich zu freuen, ich gebe mir echt Mühe, ich zwinge mich ein bisschen dazu, aber boah, und auch die Angst vor Mittwoch, glaube ich, die spielt da ein bisschen mit rein.
Puma, du nix sehr viel, du gehst in eine sehr ähnliche Richtung, ne?
Geh voll mit, also das Spiel hätte genauso gut 2-2 oder 2-4 für Elversberg ausgehen können. Dann hätten wir, oder würden wir wieder hier sitzen und uns wundern, wieso wir da nicht besser ins Spiel kommen und woran es liegt, dass wir da keine Ideen haben, keinen Plan B haben. Es ist sehr, sehr, sehr glücklich zustande gekommen. Und ja, wie Anna schon sagt, also so die Angst vor Mittwoch spielte auch eine Rolle. Das ist nicht meine Hauptangst, weil ich glaube, Pokal ist einfach was anderes und dabei kann Pokal. Mhm. Deswegen trenne ich das so ein bisschen voneinander, aber einfach für die restliche Saison auch. Also ich erinnere mich an die Saison, wo wir Taifun Korkut auf der Bank hatten.
Oh, jetzt mal. Ui.
Ja, ein bisschen drastisch, aber das erklärt so ein bisschen meine Sorge. Also da haben wir wirklich ekligen, unattraktiven Fußball gespielt, der auch noch sehr schlecht war. Und er hat aber aus seiner Sicht die wichtigen Spiele immer gewonnen, um diese Trainerfrage weit genug aufzuschieben. Also so, dass wir ihn erst relativ spät entlassen haben. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir uns auch von diesen Ergebnissen so täuschen lassen, dass wir dieses Thema so ein bisschen an uns vorbeigehen lassen. Ich wünsche mir, dass wir eine sehr ruhige Saison auch mit Dardai haben, aber ich hoffe, dass er die richtigen Schlüsse zieht. Damit komme ich aber auch zum Positiven, und zwar seine Wechsel in diesem Spiel waren sehr gut. Und das gibt mir auch wieder Hoffnung. Insofern bis zur Winterpause hoffe ich einfach, dass wir jetzt noch die Punkte holen und übers Selbstvertrauen auch das Spiel besser wird. Aber das ist so ein bisschen so meine Gedanken zum Fazit. Mhm.
Ja, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Spiel, und ich glaube, wer meine letzten Artikel gelesen hat und wer die letzten Folgen dieses Podcasts gehört hat, dem wird ja nicht in Gang sein, dass ich gewisse Dinge sehr kritisch sehe und dass ich sie aber auch versuche, mit Fakten zu untermalen, wie letzte Woche beispielsweise mit den Statistiken im Ballbesitz, die einfach, ja, grausig sind für die Möglichkeiten, die dieser Kader nach wie vor bietet und die Ziele, die Hertha BSC hat. Und in diese sehr negative Erzählung der Saison reiht sich natürlich diese erste Halbzeit nahtlos ein. Wie gesagt, dass Hertha da zwei Tore schießt, das ist pures Glück, pures Glück. Zufallsprodukte, wie Pal Dardai es nennen würde, und nichts Zusammenhängendes gesehen, und dass man sich von, ja, ey, Elversberg spielt eine gute Saison und Elversberg hat 24 Punkte und wir reden da nicht von der letzten Karnevalstruppe, ist schon klar. Und trotzdem ist es krass, wie man sich im eigenen Stadion in der ersten Halbzeit spielerisch teilweise hat so vorführen lassen. Und dass man regelmäßig Muster bei gegnerischen Mannschaften sieht und sich denkt, wie kann es eigentlich sein, dass Hertha BSC keinerlei dieser Muster hat? Das war auch gegen den KSC gravierend. Ich habe das Spiel auf der Pressetribüne gesehen und konnte dementsprechend das ganze Feld auf einmal die ganze Zeit sehen, und das hilft einem manchmal natürlich auch, um taktische Dinge zu sehen, und das ging so viel mehr Hand in Hand beim KSC und hatte so viel mehr Struktur und so viel mehr Abläufe, und das finde ich schon nach wie vor erschreckend, und das liegt zum einen, glaube ich, schon am Trainerteam und was es von der Mannschaft erwartet. Es liegt auch aber natürlich am Personal. Und zum Personal hat Pal Dardai in der zweiten Halbzeit die richtige Haltung entwickelt und richtige Dinge getan. Puma hat es gerade nochmal rausgearbeitet, und die Wechsel und Umstellungen innerhalb der zweiten Halbzeit und später beispielsweise auch nochmal einen Hussein zu bringen und Gustav Frissen und Co., das war alles richtig gut. Und das Ingame-Coaching war etwas, was ich immer sehr an Pal Dardai kritisiert habe, dass ich das Gefühl hatte, kein Plan B oder zu spät reagiert. Und dann muss ich jetzt aber auch so fair sein und das besonders nach vorne kehren, wenn es in dem Spiel so gut funktioniert hat und von einer Lernbereitschaft des Trainers irgendwie auch zeugt. Und das würde ich auf jeden Fall nach vorne stellen. Und das macht dieses Spiel eben so ambivalent. Und es macht das auch so ambivalent, weil diese zweite Halbzeit oder sagen wir mal auch diese wirklich krasse Phase zwischen der 60. und 70., 75. Minute oder bis zum Schluss von mir aus auch, hat nochmal gezeigt, was mit dieser Mannschaft möglich wäre, wenn sie über 90 Minuten kohärenten Fußball spielen würde. Hertha hat die Qualität in diesem Kader, Gegner zu überrollen. Da ist richtig viel Qualität drin, was natürlich wieder auch ein Lob an beispielsweise Benny Weber ist. Aber das noch nicht über 90 Minuten zu sehen, natürlich liegt das teils an den Verletzten, aber es liegt teilweise doch, glaube ich, auch an der Auswahl der Stilmittel und des Personals. Und dieses Spiel war, glaube ich, dementsprechend wieder ein Spiegelbild dessen, denn es hat die schlimmsten Eigenschaften von Hertha in der ersten Halbzeit abgebildet, es hat aber auch die besten Eigenschaften in der zweiten Halbzeit abgebildet und dann wieder an Spiele erinnert wie gegen Fürth oder Braunschweig, die übrigens auch nicht so gut waren, wie das Ergebnis ausgesagt hat, und das ist auch eine Lehre aus diesem Spiel. Trotzdem waren das ja verdiente Siege. So, das kann man ja festhalten. Und das ist ja erstmal in dem Prozess, in dem sich Hertha in dieser Hinrunde zumindest befindet, okay. So. Mein Fazit ist total abhängig davon, was in den nächsten Wochen bis zur Winterpause passiert. Also, waren diese Schritte in der zweiten Halbzeit Entwicklungsschritte, die die Mannschaft zusammen mit dem Trainerteam gegangen ist, um die nächsten Wochen weiterhin so positiv zu gestalten? Oder war das ein Strohfeuer? Und das war jetzt einfach mal zufällig, waren das die richtigen Maßnahmen und hat zum Spiel gepasst und der Gegner hat auch ein bisschen mitgespielt in der zweiten Halbzeit, oder ist das etwas Nachhaltiges? Und davon mache ich es ein Stück weit abhängig. Ich sehe es wie Puma, ich glaube, dieses Pokalspiel muss man ausklammern, das ist das funktioniert anders, das Spiel. Das kann man gerne so angehen wie gegen Mainz beispielsweise, was dann nichts groß mit dem Liga-Alltag zu tun hat. Aber wie man auf dem Betze gegen Kaiserslautern und wie man zu Hause gegen Osnabrück auftritt und ob man diese Spiele gewinnt, da bin ich schon sehr gespannt, wie wir dann auf dieses Elversberg-Spiel zurückblicken und sagen, das hat uns aus dieser Unentschieden-Lethargie befreit und die richtigen Schritte eingeläutet, oder ja, war irgendwie auch wieder nur ein Spiel und danach war es wieder eine andere Hertha. Deswegen fällt mir mein Fazit noch schwer, aber ich glaube, ich habe ja ganz viele Punkte jetzt genannt und da kann man sich ja so ein Potpourri dann draus zusammenpicken.
Ein Kumpel meinte zu mir, dass Dardai die Wechsel aus Versehen vorgenommen hat, weil er für Hamburg schonen wollte.
Das glaube ich nicht, weil Paul Dardai sehr offensiv vor dem Spiel gesagt hat, dass es keine Rotation geben wird. Eher zum dritten Spiel hin sieht er Gefahren in der Belastungssteuerung. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber sei es drum, es waren trotzdem die richtigen Entscheidungen und das würde ich schon nach vorne kehren. Und dass ich auch eine gewisse Unabhängigkeit von Rehse und Tabakovic in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, ist auch wichtig, dass ein Florian Niederlechner jetzt trifft, dass ein Karbovnik sich gezeigt hat, dass ein Darry Sherhand in dem Moment da ist, wenn Martin Winkler nicht funktioniert. Ne, das sind wichtige Erkenntnisse und ich bin einfach sehr interessiert daran zu sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen vielleicht durchziehen wird oder nicht. Aber da sind wir eigentlich direkt beim Ausblick, oder?
Ja. Ich fühle mich wie so ein undankbarer Bayern-Fan, der nach dem Kantersieg nörgelt über die Leistung. 5-1, ja, ja. Und ich sitze hier so, na, ich freue mich aber nicht so richtig.
Ja, aber wir sind ja auch alle ein bisschen gebrandmarkt und wissen, dass ein Sieg noch lange überhaupt nichts bedeutet. Also das kommt ja noch dazu. Also ich glaube, man kann es uns nachsehen und ich glaube, wir haben ja auch schlüssig argumentiert, warum wir da sehr noch damit hadern oder zögerlich sind. Aber gehen wir in den, ja, doppelten Ausblick.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Ja, am Wochenende spielt Hertha gegen Kaiserslautern auf dem Betze, aber davor ist ja noch ein Spiel, und zwar am Mittwochabend im Olympiastadion gegen den Hamburger SV. Darüber reden wir zuerst natürlich in der chronologischen Reihenfolge, aber wer vor uns redet, ist Philipp Marquardt, der ist Redakteur bei transfermarkt.de und HSV-Experte. Und der erzählt uns ein bisschen, was denn gerade bei der Nordperle so abgeht.
Wie bewerte ich die bisherige Saison des HSV? Ja, ich würde sie als ordentlich bezeichnen. Allerdings keineswegs sehr gut oder gar überragend. Nach 15 Spielen stehen 28 Punkte zu Buche. Was sehr positiv ist, dass der HSV eine makellose Heimbilanz hat, da jedes Spiel gewonnen hat. Allerdings auswärts weist man große Schwächen auf, gerade gegen die Aufsteiger und vermeintliche Underdogs hat man viele Punkte liegen gelassen. Also das ist eines Aufstiegsanwärters oder ja gar Top-Favoriten in dieser Liga noch nicht würdig. Da gilt es noch einiges zu verbessern in der Hinsicht. Man hat jetzt beim FC St. Pauli, beim heißen Stadtderby, nach 0-2 nochmal wieder ins Spiel gefunden und 2-2 einen Punkt der Moral geholt. Aber man bringt sich auch immer wieder in diese Gelegenheiten, dass man einem Rückstand hinterherlaufen muss. Und da muss der HSV klar ansetzen. Wie würde ich den Spielstil der Mannschaft beschreiben? Wo liegen Stärken und Schwächen? Ja, man kann sagen, dass der HSV unter Trainer Tim Walter, der jetzt seit 2,5 Jahren in etwa im Amt ist, immer viel Spektakel bietet. Es ist selten langweilig. Ein 0-0 ist so gut wie nie an der Tagesordnung. Das kann man sagen. Der HSV hat viel Ballbesitz, setzt darauf, möchte immer sehr aktiv sein, sehr flexibel beziehungsweise sehr viel Bewegung in seinem Spiel offenbaren. Allerdings ist die Kehrseite der Medaille, dass man nach hinten hin und wieder mal offen steht und das ist dann auch in der Vergangenheit des Öfteren der Fall war, dass gegnerische Spieler dann auch mal eher aufs Tor zugehen konnten. Da hat man eine gewisse Offenheit. Man hat zwar in dieser Saison auch schon 6 Spiele zu 0 gespielt, das ist relativ ordentlich, allerdings bei 7 der übrigen 9 Partien immer mindestens 2 Gegentore kassiert. Und an sich jetzt, wenn man mal die 6 Zweitliga-Jahre sich vor Augen hält, dann hat der HSV jetzt im Vergleich mit den 5 Vorjahren die meisten Gegentore bisher kassiert. 20 nach 15 Spielen. Also das ist definitiv dann auch ein Zeichen davon, dass man defensiv nicht optimal steht und hier ja klar Bedarf hat, da noch mehr für mehr Stabilität zu sorgen. Spektakel nach vorne, allerdings immer mal wieder anfällig und ja, hier und da wird gesagt, dass Tim Walter zu wenig anpasst oder zu wenig vielleicht sich nach dem Gegner richtet. Das wird ihm immer mal wieder vorgehalten. Er hat es in der Vergangenheit ab und zu mal gemacht. Allerdings ist er dafür bekannt, dass er dann doch zu sehr seinen eigenen Stil durchzieht. Auf welche Spieler gilt es besonders zu achten? Da muss man beim HSV in allererster Linie Robert Glatzel erwähnen, mit 11 Toren, der beste Zweitliga-Knipser, dem es auch gelingt, aus dem Nichts mal zu treffen. Ohne ihn wäre der HSV deutlich schlechter aufgestellt. Das muss man ganz klar sagen. Also auf ihn ist Verlass und auch sehr wichtig, dass der HSV ihn behalten konnte im Sommer. Dahinter auch mit vielen Scorerpunkten. Laszlo Benes, der auch schon letzten Jahr gute Werte hatte, aber sich nochmal steigern konnte, seine Entwicklung fortsetzen konnte. Man muss auch sagen, er hat immer noch schwächere Spiele dabei, wo er nicht so richtig gut zu sehen ist, wo man sich ein bisschen mehr von ihm erwartet. Allerdings kann man sagen, dass er bisher natürlich eine richtig gute Saison spielt und er einer der Stützen ist. Wer jetzt sich zuletzt ein bisschen besser gemacht hat und ein bisschen Zeit brauchte, ist der Neuzugang aus Braunschweig, Emanuel Ferrei, ja, der mit gefährlichen Pässen immer mal wieder für das Besondere sorgen kann, hat jetzt zweimal hintereinander getroffen und ja, es scheint so, als würde in Hamburg immer besser zurechtkommen. Was für ein Spiel erwarte ich? Ich erwarte eine enge Partie. Es gibt für mich keinen klaren Favoriten in diesem Spiel. Der HSV ist bisher so, dass er ja gerne in die Verlängerung geht. Ich gehe auch in diesem Fall davon aus, dass es wahrscheinlich nicht über 90 Minuten geht wird, sondern ja über 120 Minuten oder sogar im Elfmeterschießen, dadurch, dass es eben keinen klaren Favoriten gibt.
Gut, vielen lieben Dank, Philipp. Anna, jetzt auch mit den Worten im Ohr. Hertha hat ja das Hinspiel in der Liga sehr klar verloren. Das haben die Verantwortlichen heute auf der Pressekonferenz nochmal klargestellt auch. Es war ein Klassenunterschied. Wie siehst du Hertha nun für diese Partie aufgestellt? Wie positiv gestimmt bist du?
Also von meinem Gefühl würde ich schon behaupten, dass der HSV eine gewisse Favoritenrolle hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das Hertha ganz gut tun wird, dass sie nicht in dieser Position sind, was sie sonst, sind wir ehrlich, schon sind, wenn Hertha gegen Elversberg irgendwie spielt, egal wie die, was die für einen Lauf haben, wie die Saison lief und so weiter, ist es einfach vom Namen her so. Und da würde ich behaupten, dass das schon der HSV in einer gewissen Favoritenrolle ist. Ich denke, es werden schon viele Tore fallen. Und ich hoffe, dass es nicht 120 Minuten oder gar Elfmeterschießen wird, weil A, meine Nerven und B, es ist richtig kalt. Also um 20.45 Uhr wird es dann noch mal kälter sein, als es tagsüber auch eh schon ist. Also bitte nicht. Bitte bringt es in 90 Minuten über die Bühne. Und also ich glaube, Benny Weber hat heute gesagt, die Fans dürfen hoffen oder die Fans dürfen träumen oder sowas, als er danach gefragt wurde, was er hofft. Oder was er sich wünscht. Und Gott sei Dank bin ich ein Fan. Deswegen, also
das trifft sich gut.
Das ist ganz praktisch. Nee, ey, ich hoffe das so doll, ich wünsche mir das so krass, dass wir dieses Spiel gewinnen, dass wir im Pokal richtig weit kommen. Und wir haben, glaube ich, auch neulich mal irgendwann, hat doch mal jemand gefragt, was würdet ihr eher nehmen, Aufstieg oder Pokalsieg? Und das mir, also, ach, das war am Tag nach dem Spiel gegen Mainz. Und ich habe witzigerweise im Stadion schon mit meiner Schwester genau darüber gesprochen. Und ich meinte sofort, auf jeden Fall den Pokal. Auf jeden Fall. Und nee, da klammer ich mich diese Saison richtig krass dran. Ich würde mir das so krass wünschen. Ich hoffe es richtig doll. Ich hoffe, dass die Stimmung geil ist und dass sie das mitnehmen. Und man muss natürlich sagen, Hertha hat einfach 2 Tage weniger. Der HSV hat Freitagabend gespielt und er hat da jetzt Sonntag. Also ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Allerdings haben die sich jetzt halt auch mit 5 Toren gerade warm geschossen Und der Hertha
hat ja eigentlich nur 45 Minuten gespielt. Also
auch das. Naja, und der HSV hat, glaube ich, nach einer 2-0-Führung noch dann 2-2 gespielt. Also da ist vielleicht dann doch auch wieder so ein bisschen diese Einstellung und ja, was man so mitnimmt aus den vorherigen Spielen, vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr auf Herthas Seite. Ich hoffe es einfach krass, aber also für mich ist schon der HSV in der Favoritenrolle, aber ich hoffe es so sehr.
Puma, wie bist du eingestellt?
Ich glaube, das Momentum liegt bei uns. Wir haben die letzten Spiele nicht verloren, haben jetzt nochmal 5-1 gewonnen. Die Stimmung ist sowieso gut, wir spielen zu Hause. Das wird eine geile Atmosphäre für so ein Spiel sein. Und ja, auch dass der HSV Favorit ist, spielt uns in die Karten definitiv. Ich hoffe und wünsche mir, dass Dardai sich auf den Gegner einstellt. Das kann uns sehr in die Karten spielen, so wie wir es auch gerade gehört haben, dass der HSV nach hinten Räume offen lässt und die können wir nutzen, wir können umschalten und wenn wir uns da auf unsere Stärken verlassen, dann können wir das Spiel gewinnen, in meinen Augen. Ich hoffe nur nicht, dass wir irgendwie versuchen, von vornherein mit Druck dieses Spiel für uns zu gewinnen. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ansonsten ist aber alles offen. Also es kann doch wieder komplett in die Hose gehen, sage ich, wie es ist.
Das sowieso. Ja. Aber ich wäre auch durchaus positiv eingestellt. Also ich finde, dass Hertha schon nicht mehr das Hertha ist, was das Liga-Hinspiel verloren hat. Dass sich da schon mehr Sachen gefunden haben, das würde ich schon behaupten. Ich glaube, dass Hertha genau diese Ausgangslage liegt, die man jetzt in diesem Spiel hat. Ist ähnlich wie gegen Mainz, würde ich behaupten. Also du wirst wieder weniger Ballbesitz haben, das hast du ja schon gesagt, Anna. Und dass Pal Dardai sich in dieser eher Underdog-Rolle ja wohlfühlt und besonders dafür einen sehr guten Plan A entwickelt in der Regel. Davon ist auszugehen. Ich glaube, dass man es dem HSV sehr schwer machen wird. Ich glaube, dass man auch teilweise im Pressing vielleicht auch sein Glück versuchen wird, denn der HSV ist auch da mit diesem. Also Hertha war auch dann gut, wenn der Gegner sich spielerisch lösen möchte und aufbauen möchte. Das hat gegen Hannover in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert. Das hat gegen beispielsweise auch gegen gegen Magdeburg sehr gut funktioniert. Auch gegen Paderborn. Da hatte man immer wieder dann auch hohe Ballgewinne, die direkt zu Toren geführt haben. Und ja, ich glaube auch, dass die Mannschaft eventuell noch mal ein bisschen Wut im Bauch hat aus dem Liga-Hinspiel, da auch noch mal was beweisen möchte vor heimischer Kulisse. Also ich wäre gar nicht so, ich war auch schon gegen Mainz tatsächlich ja sehr positiv eingestellt. Das haben ja manche schon, hat ja manchen Angst gemacht. Ich sehe es nicht viel anders in dem Spiel, weil ich doch, Puma hat glaube ich gesagt, Pal Dardai kann Pokal. Ich glaube, da sind viele Ausgangslagen, die erstmal für Hertha durchaus sprechen. Aber obendrauf liegt natürlich, dass der HSV die eingespieltere Mannschaft ist mit einem besseren Ballbesitzplan und so und dass sowas auch einen überrollen kann. Die Möglichkeit sehe ich natürlich, aber gleichzeitig möchte ich nochmal herauskehren, ich habe es schon mal gemacht, aber das ist dieses Jahr eine riesige Chance. Das ist eine riesige Chance, weit zu kommen im Pokal. Denn es werden in jedem Fall 2 bis 3 Zweitligisten im Viertelfinale stehen. Und wenn es nicht 3 Zweitligisten sind, dann sind 2 Zweitligisten und ein Regionalligist mit dem FC Homburg. Es werden sich wieder mehrere Erstligisten gegeneinander rauskegeln. Und Bayern und Leipzig sind schon raus. Es ist also wirklich nicht unmöglich, im Viertelfinale ein dankbares Los zu bekommen, in Anführungsstrichen dankbar. Und plötzlich stehst du im Halbfinale dieses DFB-Pokals. So. Das ist dieses Jahr möglich. Das hat auch nichts mit Beschreien zu tun oder so. Das ist so. Diese Chancen liegen da und auch das kann ja eine Euphorie auslösen und einen Lauf. Und jetzt im Pokal zu überwintern, könnte ein Riesenfaktor dafür sein, wie diese Winterpause auch betrachtet wird und wie vielleicht auch die Spiele gegen Lautern und Osnabrück noch laufen werden. Ob du dich jetzt nochmal in so einen Flow spielst, denn du hast jetzt immerhin 6 Spiele in Folge nicht verloren. Klar, wir reden da auch über diese 3 durchaus ernüchternden Unentschieden. Trotzdem, das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht fürs Selbstvertrauen, wenn du weißt, ne, wenn die letzte Niederlage ein bisschen her ist und du nicht sofort vielleicht zu zittern beginnst. Und all das sind Punkte, wo ich sage, auch bei der Unbeständigkeit des HSV, da sollte man nicht zu duckmäuserisch reingehen. Gut, dann kommen wir noch zum zweiten. Mach noch mal den Ausblick.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
So, jetzt aber. Hertha am Samstagmittag auf dem Betze gegen Kaiserslautern. Und auch dafür haben wir uns wieder eine Expertenstimme dazu eingeladen. Florian Reis, FCK-Reporter, unter anderem für dpa, der Betze brennt. Guter Mann, folgt ihm auch gerne auf Twitter. Das gilt für Philipp Marquardt natürlich auch. Und der erzählt uns jetzt, was gerade auf dem Betze los ist. Da sind ja jetzt wieder so ein paar Dinge passiert.
Die Saison des FCK würde ich als ein Auf und Ab bisher bewerten. Am Anfang 2 Niederlagen warst du Tabellenletzter, dann 7 Spiele ungeschlagen. Auf einmal war der FCK auf Platz 3. Auch an einem Freitagabend mal kurzzeitig Tabellenführer nach einem Sieg gegen Hannover. Und jetzt geht's natürlich komplett in die andere Richtung seit ein paar Wochen. Man hat seit diesem Spiel gegen Hannover am 6. Oktober kein Spiel mehr gewonnen. Wurde in der Tabelle richtig durchgereicht jetzt. Nach 4 Niederlagen in Folge muss man jetzt echt aufpassen, dass man nicht richtig unten in den Tabellenkeller reinrutscht, wobei die beiden Mannschaften unten natürlich sehr wenige Punkte haben. Aber jetzt muss man natürlich absolut nach unten gucken. Dadurch kam es natürlich auch zur Trennung von Dirk Schuster am Donnerstag. Eigentlich für Außenstehende, die nichts wussten, ziemlich überraschend. Wenn man jetzt mal natürlich mal die 3-4 Tage reflektiert, dann ist es doch nicht mehr so ganz überraschend gewesen. Am Samstag beim Spiel in Magdeburg war natürlich jetzt ein Interimsduo an der Seitenlinie. Aber halt wieder 4 Gegentore. Das große Problem des FCK ist natürlich im Moment die Abwehr. Man hat schon 32 Gegentore. Das ist natürlich viel zu viel. Das wird schwer, da noch ein Spiel zu gewinnen. Jetzt wird man mal sehen müssen, was Dimitrios Gramotzis in der Woche im Pokal bewirken kann. Die Zeit ist natürlich relativ kurz. Er wurde jetzt am Sonntag offiziell vorgestellt, hat jetzt zwei, drei Trainingseinheiten. Am Dienstag ist dann gleich das Pokalspiel um 18 Uhr. Deswegen ist sehr schwer, Stärken und Schwächen jetzt zu sagen, weil man halt noch nicht weiß, was er umstellt. Ich würde sagen, großer Joker, den man vielleicht noch in der Hinterhand hat, ist vielleicht Ragnar Ache, der nach langer Verletzungspause, ich vermute mal, in dieser Woche zurückkommt und vielleicht gegen Hertha schon eine ernsthafte Option sein könnte für die Startelf. Und Schwächen habe ich ja eben schon angesprochen mit 32 Gegentoren. Mit der Abwehr wird es halt sehr schwer, Spiele zu gewinnen. Würde ich sagen, auf wen man achten muss, ist natürlich wirklich Ragnar Ache. Er hat am Anfang der Saison fast alles getroffen bis zu seiner Verletzung. Das war eigentlich der Unterschiedsspieler. In den letzten Wochen fällt mir jetzt schwer zu sagen, auf wen man richtig achten sollte. Ist jetzt keiner unbedingt herausgeragt, sag ich mal so. Also es ist echt sehr schwer, die Situation sehr kompliziert, wie ihr merkt. Ja, was für ein Spieler erwarte ich? Ich vermute, dass der FCK defensiv stehen wird. Die Hertha hat 5 Tore gemacht gegen Elversberg am Wochenende. Da vermute ich mal, dass man erstmal aus einer defensiven Kompaktheit spielen wird. Auch genau wegen dieses Abwehrproblems. Das wird das erste sein vom Dimitrios Gramotzis, was er wahrscheinlich anpacken muss. Gut, die Hertha hat natürlich jetzt am Wochenende ihre Offensivstärke bewiesen. Ich vermute, dass man Hertha erstmal das Spiel machen lässt und der FCK auf Konter setzt. Aber da ist auch wirklich sehr viel ungewiss, in was für ein System man spielt, was für Personal man zur Verfügung hat, was für ein Spielsystem man überhaupt wählt. Also das muss man jetzt mal abwarten die Woche. Das wird sich jetzt erst am Dienstag vielleicht im Pokalspiel herausstellen. Aber ich denke auch, dass das ein ganz anderes Spiel wird, wie das Spiel am kommenden Wochenende. Also ihr merkt schon, es sind sehr, sehr viele Fragenzeichen beim FCK momentan. Fragen können eigentlich fast nicht konkret beantwortet werden. Trotzdem wünsche ich ein faires, gutes Spiel am Wochenende. Und Hertha kommt ja jetzt seit Ewigkeiten mal wieder auf den Betzenberg. Ist bestimmt ein schönes Erlebnis für eure Fans. Da wünsche ich schon mal viel Spaß und hoffe natürlich, dass FCK jetzt mal die Kurve kriegt und nicht wirklich noch unten reinrutscht, weil sonst gibt's eine sehr, sehr unangenehme Winterpause und das kann, glaube ich, hier keiner gebrauchen. Bis dann und viele Grüße. Ciao, ciao.
Vielen lieben Dank, Florian. Auch da wieder viele Infos drin. Anna, wir haben Puma aus Akkugründen verloren. Das ist ganz doll bitter. Er hört uns noch, aber es ist jetzt alles. Müssen wir jetzt zu zweit regeln, aber das kriegen wir hin. Was ist denn deine Gefühlslage, wenn du jetzt an Lautern denkst, an den Betze denkst, an Herthas, ja, Tabellensituation und die Ziele, die man noch bis zur Winterpause erreichen will? Was muss da gehen?
Eigentlich muss Hertha da 3 Punkte mitnehmen. Wenn da irgendwie die Aufstiegsplätze noch in Schlagweite bleiben sollen, ich denke, das hängt halt trotzdem auch einfach krass davon ab, weil darum kann ich schlecht einschätzen, was das am Mittwoch wird. Wer überhaupt dann auf dem Platz stehen wird, wird schon mal interessant sein.
Das stimmt.
Denn rotieren wird Pal Dardai wahrscheinlich einfach müssen. Es ist dann auch die Frage, wer ist fit? Also auch jetzt ist ja zum Beispiel noch gar nicht klar, ob Toni Leistner am Mittwoch wird spielen können. Aber am nächsten Wochenende sieht's ja dann vielleicht auch einfach schon, wenn er Mittwoch nicht spielen kann, sieht's dann ganz anders aus. Also deswegen, ich finde es schon alleine, weil man nicht weiß, welches Personal auf dem Platz stehen wird, finde ich es schon schwierig einzuschätzen. Nichtsdestotrotz, eigentlich muss Hertha gewinnen. Ist einfach so. Dafür haben sie jetzt schon zu viele Punkte liegen lassen, immer wieder, dass jetzt vor dem Spiel gegen Elversberg die 3 Unentschieden, das sind eigentlich schon 6 Punkte, die so wichtig gewesen wären, und da kommen die einfach nicht drum rum. Also ich bezweifle ein bisschen, dass das ein besonders attraktives Spiel wird, aber nichtsdestotrotz, nee, das müssen sie leider gewinnen einfach.
Müssen sie leider gewinnen. Ja, es ist ja auch einfach tabellarisch so. Man hat jetzt 21 Punkte. Pal Dardai wollte auf Platz 4 bis 5 überwintern. Das wird schwierig, denn mit 6 Punkten kommt man eben erst an die 27 Punkte ran, die gerade Tabellenplatz 4 und 5 innehaben. Aber Tabellenplatz 7 und 6 sind mit 23/24 Punkten durchaus in Reichweite. Und das muss jetzt ja das Ziel sein. Beziehungsweise auch unabhängig der Tabellensituation sollte man sich mit jetzt dann vielleicht noch 3 Siegen zum Schluss, wenn man den Pokal ausklammert, wirklich nochmal in den Flow spielen, um zu wissen, in der Rückrunde geht noch richtig was. Und Pal Dardai hat es richtig gesagt, man hatte jetzt eigentlich die Chance, den Stolperstart zu Beginn auszugleichen. Das hat man versiebt durch die 3 Unentschieden. Da hat man einige Punkte liegen lassen. Und das muss man jetzt halt, dann muss man die eklige Aufgabe auf dem Betze annehmen. Wenn ich daran denke, was Flo uns jetzt gerade noch erzählt hat, mal wieder, oder nach längerer Zeit, das ist ja beim FCK immer so eine Sache, mal wieder Chaos. Ich glaube schon, dass dieser Trainerwechsel hat schon was mit der Mannschaft gemacht, beziehungsweise es ist alles gerade so ein bisschen sehr unsicher in Kaiserslautern. Der Trainerwechsel konnte jetzt natürlich auch schwer funktionieren, der war ja sehr frisch dann. Nachdem man sich von Dirk Schuster am Donnerstag getrennt hat, haben wir dann das Spiel gegen Magdeburg, die auch nicht gut drauf waren, mit 1-4 verloren. So, und du musst dieses Spiel jetzt gewinnen. Du musst die Unsicherheit ausnutzen. Ich glaube, dass Gramotzes, der ist jetzt auch nicht für den besten Fußball bekannt, der wird das auf eine komplette Kampfebene ziehen am Samstag, bin ich mir sehr sicher. Und das gilt es dann anzunehmen. Da mache ich mir weniger Sorgen, dass eine Pal Dardai-Mannschaft das nicht anzunehmen weiß. So, das ist schon etwas, wo man sich ja durchaus sicher sein kann. Aber wird man auch genug spielerische Elemente reinbringen können, um diese Spiele dann auch für sich entscheiden zu können? Das ist ja dann eher die Frage. Aber ne, wir können lange drum rumreden. Am Ende hast du recht. Hertha muss dieses Spiel gewinnen. So. Also muss man sich eigentlich am kommenden Montag mit 2 Siegen in der Tasche widersprechen. Das Pokalspiel und das Spiel jetzt gegen Kaiserslautern. Beides irgendwo Pflichtsiege, auch wenn man um die Schwere der Aufgaben weiß. Aber ich glaube, Anna, dann haben wir's gewuppt, oder?
Ja, ich bin aufgeregt vor Mittwoch.
Ja, ich darf dann auch wieder den Artikel schreiben. Mal gucken, worüber ich denn schreiben darf. Das ist ja jedes Mal, ich erzähle ja am Ende des Tages auch immer so eine leicht kleine Geschichte, aber die Geschichte wird mir halt so ein bisschen vorgegeben. Da bin ich immer sehr gespannt. In der letzten Saison musste ich immer dieselbe Geschichte erzählen. In den letzten Saisons, das hat genervt. Jetzt kann ich immerhin mal ab und zu andere erzählen. Das ist auch ganz nett. So, und in dem Podcast ist es ja ganz genauso. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Diana.
Ja, und ich meine, es wird noch Tickets für Mittwoch geben. Also
so.
Es ist zu spät, ist keine Ausrede. Ich muss am nächsten Tag arbeiten, ist keine Ausrede. Es ist kalt, ist keine Ausrede. Es gibt warme Klamotten. Es gibt Stadionpunsch. Es gibt so. Kaffee am nächsten Morgen.
So. Das, so, jetzt sind wir dabei. Puma, auch dir vielen lieben Dank, auch wenn du dich jetzt nicht mehr groß melden kannst, du hörst uns. Die YouTube-Zuschauenden wissen Bescheid, du bist noch da, du weilst noch unter uns, aber man hört dich nicht mehr. Ich würde sagen, dann machen wir die, ja, sehr schöne sportliche Folge. Das finde ich ja auch mal sehr angenehm. Wir haben nichts besprochen außer Fußball. Ist das nicht schön? Traumhaft. Das ist doch eigentlich das Positive an dieser Folge. Wir müssen uns gleich noch einen Titel überlegen. Kriegen wir hin. Naja, gut. Freunde, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ihr müsst die Folge ganz schnell weghören. Beziehungsweise, ja, doch, macht mal lieber vor dem HSV-Spiel dann. Danach wird es auch noch ein bisschen Gültigkeit haben. Aber dafür haben sich die Vorzeichen eventuell schon wieder verändert. Bis dahin, gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir hören uns dann am nächsten Montag und sehen uns am Freitagabend im Stream. Das kann ich ja jetzt auch immer noch dazu sagen. Da könnt ihr also auch gerne vorbeischauen und bis dahin macht's gut. Hau he.
Tschüss.